Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Advantage, Folge 17.
Ja, moin aus Hamburg, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es begann alles während des ersten Lockdowns, leider natürlich aus Lockdown-Gründen, mit diesem Interview-Podcast. Und jetzt befinden wir uns wieder in einem zweiten Lockdown, ein bisschen weniger schlimm hoffentlich. Aber ich möchte euch die Zeit damit ein bisschen versüßen, weiter jeden zweiten Mittwoch die lang ausgeruhten Interviews mit Tennisprofis, Trainern und anderen Persönlichkeiten aus dem Profitennis zu schaffen. Und Gast Nummer 17 ist momentan in der Weltrangliste auf Platz 135, ganz in der Nähe seines Karrierhighs 129, das er vor 3 Jahren innehatte, hat 2 Challenger-Titel geholt und 7 Future-Titel alleine im Einzel. Dazu kommen noch unzählige im Doppel. Seine Homebase ist in Köln, er ist vor kurzem umgezogen und die Tennisfreaks unter euch wissen jetzt, wen ich meine. Hallo, Oskar Otte.
Hi, grüß dich.
Oskar, auch an dich. Vielen Dank, dass du den Spaß mitmachst, dass du dir so viel Zeit nimmst. Wir hatten ja schon beim ATP 250er-Turnier in Köln Kontakt, aber da ging es für dich ja auch rauf und runter mit Spielen und Nicht-Spielen. Deswegen jetzt mit ein bisschen Verspätung, 2 Wochen. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne.
Das freut mich. Auch bei dir am Anfang, wie man dich in den sozialen Medien erreichen kann, das mache ich mit jedem Gast. Auf Instagram findet man dich unter OOSmarin. Ich habe auch eine Twitter-Seite von dir gefunden, die allerdings viel weniger Follower hat, aber wer auf Twitter aktiv ist, findet dich unter deinem Namen, Oskar Otte. Und natürlich auch den Podcast könnt ihr auf Instagram folgen, mittlerweile 650 Follower, danke dafür, unter advantage_podcast, auf Twitter advantagepod und auf Facebook advantagepodcast in einem Wort. Und bevor wir anfangen, noch ein ganz großes Danke an mittlerweile fast 30 Patreons, die diesen Podcast unterstützen und dafür sorgen, dass ich diesen Podcast regelmäßig, unabhängig und werbefrei produzieren kann. Damit unterstützt ihr den Podcast und meine Arbeit als investigativer Journalist. Vielen Dank dafür an die neuesten Patreons, George, Charlotte und Anja. Anja war eigentlich Patreon Nummer 25, die, das habt ihr in den sozialen Medien mitbekommen, heute eigentlich einen eigenen Fragensektor hatte. Sie hat sich allerdings bisher noch nicht gemeldet. Und dann habe ich heute nochmal, wir nehmen heute am Montag auf, einen Aufruf gestartet. Und jetzt ist es Malte geworden und Malte hat heute 3 Fragen frei. Dazu später mehr. Oskar, jetzt endlich zu dir. Ich habe in Köln unter anderem mit Yannick Born gesprochen, ein bisschen über dich und ein paar Hintergrundinfos darum, den du ja auch aus Bundesliga-Zeiten in Köln kennst. Und der hat gesagt, dass du auf jeden Fall ein Faible hast für Hunde. Also bist du sozusagen auf den Hund gekommen, auch wenn du jetzt nicht mehr zu Hause bist und den Hund gar nicht mehr so oft siehst. Ist das richtig?
Das ist korrekt. Also ich habe schon, also meinen ersten Hund, der ist jetzt gerade bei meiner Mama, den haben wir schon ein paar Jahre. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, vor ein paar Wochen mit meiner Freundin, der Emma, sind wir nach Essen gezogen. Haben vorher in Köln gewohnt und wir beide wollten eigentlich immer die ganze Zeit schon einen Hund haben, auch schon seit 1-2 Jahren. Und wir haben uns jetzt tatsächlich auch einen eigenen geholt. Der liegt auch gerade auf meinem Schoß, um ehrlich zu sein, weil die Freundin ist außer Haus und ich passe gerade ein bisschen auf den auf. Und ich bin total hundeverrückt. Ich hatte als kleiner Junge leider eine Hundehaarallergie. Oh Gott. Und dann war unser erster Hund, das ist ein Cockapoo, also so ein Mix aus Cockerspaniel und Pudel. Das ist so ein Hypoallergener. Da habe ich dann zum Glück gar nichts gemerkt und jetzt haben wir einen Cocker Spaniel, also die Haare normalerweise auch sehr viel, aber da merke ich gar nichts mehr, deswegen bin ich total happy, dass diese Allergie Gott sei Dank weggegangen ist.
Super, wie heißt der Hund, der gerade auf deinem Schoß liegt?
Der kleine Mann heißt Hank.
Dann liebe Grüße von allen Hörern stellvertretend an Hank, ja. Falls er was zu sagen hat oder bellen will, es macht gar nichts.
Ja, der schläft gerade.
Cool. Ich hatte nämlich schon gedacht, dass ihr keinen eigenen Hund habt, weil es ja auch ein bisschen schwer ist als Tennisprofi, aber das muss ein bisschen dann deine Freundin eventuell auffangen mit einem geregelteren Job oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also sie ist, wie gesagt, zu Hause. Sie ist jetzt fertig mit ihrem Studium. Die ist jetzt gerade ein bisschen am Jobben. Ist natürlich schwierig, richtig jetzt in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Die hat Medien- und Eventmanagement studiert. Da fällt im Moment mehr oder weniger eigentlich alles flach. Ja. Von daher kriegt sie sich aber ein bisschen anders beschäftigt und passt sonst viel auf den Hund auf. Und wenn sie mal nicht kann, dann bringt sie ihn zu ihrer Mama. Also das kriegen wir voll und ganz hin. Das ist eigentlich relativ easy, ja.
Dann viel Erfolg für Sie auch für den Jobstart. Ich bin ja auch selbstständig, nicht ja. In der Eventbranche, aber ich weiß, wie schwer es ist. Deswegen viel Erfolg für Sie und Ihren Jobstart.
Richtig hier aus.
Oskar, was wir heute vorhaben, wir wollen ein bisschen aktuell sprechen. Du warst ja letzte Woche beim Challenger in Hamburg aktiv. Möchte dann ein bisschen über deine ersten Schritte ins Profitennis sprechen, vor allem über die Jahre 2017 bis 2019, deine Entwicklung. Und am Ende sprechen wir noch ein bisschen so, auf was es drauf ankommt, im Profi-Dasein in den Mid-20ern. Vielleicht noch die Top 100 zu bringen, zu knacken und auf was es da alles ankommt. Ich habe es eben erwähnt, du hast in Hamburg das Challenger gespielt. Wie waren denn die Bedingungen, um mal kurz weg vom Sportlichen zu kommen? Es gab ja auch einen positiven Corona-Fall. Wie waren denn so die Bedingungen? Bei einem Challenger-Turnier ist es ja immer ein bisschen weniger Platz, ein bisschen weniger professionell. Hast du dich sicher gefühlt?
Also sicher habe ich mich definitiv gefühlt. Die Turnierveranstalter haben das echt gut hinbekommen, fand ich. Es war genügend Platz auch in der Halle. Es war ja, wie gesagt, ohne Zuschauer auch wieder. Von daher, klar, sind natürlich viele Spieler mit Betreuer, aber das hat sich eigentlich alles ganz gut verteilt. Auch das Hotel war nicht allzu weit weg. Von daher konnte man immer relativ flexibel auch dann schnell zur Anlage kommen. Und also das Hygienekonzept war auch, denke ich mal, dementsprechend echt ganz gut. Auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur ein Challenger war. Die haben sich echt mega viel Mühe gegeben. Und die haben das einfach sehr gut hinbekommen. Und Angst oder Panik war da, denke ich mal, zu keiner Zeit. Gab, wie gesagt, einen positiven Corona-Fall. Ist natürlich dann blöd fürs Turnier und gehört leider aktuell in der Lage, denke ich mal, dazu. Und solange da persönlich für mich jetzt niemand irgendwie in Gefahr war oder richtig schwer krank war, denke ich, konnten das alle ganz gut verkraften.
Ja, definitiv, das ist das Wichtigste. Genau. Kannst du denn sagen, wer das war, beziehungsweise wie das gehandelt wurde? Oder dürft ihr da nichts zu sagen?
Ich weiß es jetzt persönlich gerade, also ich weiß natürlich, wer es war. Ich war dann auch gar nicht mehr da, weil ich relativ früh verloren habe. Ich glaube, das war, sagen wir mal, jemand, der aus Holland kam. Man muss ja jetzt keinen Namen nennen. Das Match wurde dann auch nicht gespielt. Von daher, wie die Situation vor Ort war, kann ich leider überhaupt nicht einschätzen. War natürlich blöd fürs Turnier, für die ATP und alles. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, da muss man sich leider irgendwie aktuell darauf einstellen, dass sowas immer passieren kann. Ich hoffe, dem Spieler geht es natürlich auch gut, dass er jetzt wirklich nicht allzu krank ist. Und blöd gelaufen einfach, würde ich sagen.
Ja, voll. Wie du es auch schon betont hast, das Wichtigste ist, dass niemand in Gefahr ist und dass es keine schlimmen Symptome gibt. Ich habe nämlich auch aus dem Grund gefragt, weil heute, wir nehmen wie gesagt am Dienstagabend auf. Heute ist vom Masters in Paris auch bekannt geworden, dass der Franzose Moutet positiv getestet worden ist, nachdem er bereits auch ein Match gespielt hat. Also Marin Cilic, sein Zweitrundengegner, kriegt jetzt einen Walkover. Ist ja auch immer total individuell, wie man dann damit umgeht. Also es kann jetzt ja vermehrt passieren, dass Spieler vielleicht ein paar Tage, nachdem sie schon im Turnier waren, positiv getestet worden sind. Und dann trifft es vielleicht auch euch, ne? Jemanden, mit dem er doppelt spielt oder mit dem er trainiert hat oder Physios. Das ist total individuell, damit umzugehen. Das stelle ich mir zumindest als Journalist schwer vor. Wie sieht es für dich da aus?
Ja klar, ich meine im Endeffekt, ich habe jetzt die letzten Wochen versucht, mich echt auch wenn jetzt echt mal bessere Kumpels da waren vor Ort, was heißt zu distanzieren, jetzt nicht allzu sehr irgendwie essen zu gehen oder sowas, da muss man halt schon ein bisschen mehr drauf achten, finde ich, und eine Sekunde. Von daher, ich meine, da steckt man halt manchmal auch nicht drin, ne? Jetzt, wie du es auch gerade gesagt hast, zum Beispiel, wenn dein Doppelpartner positiv getestet wird, wenn du nur fürs Doppel da bist, ist natürlich mega blöd, oder es gab ja auch schon mehrere Fälle, wo der Trainer irgendwie positiv getestet wurde und man hat sich das Zimmer geteilt. Von daher sind das so Sachen, ja, wo man blöd gesagt, wo man jetzt einfach hätte vorher sagen können, okay, nimmst du mal für das Turnier halt, gehst du jetzt mal nicht mit deinem Trainer ins Zimmer oder gehst mal nicht mit den Jungs essen, dass einfach dass du das Risiko ein bisschen runterschraubst. Ja, von daher ist natürlich schwierig für alle, keine Frage, es ist eine neue Situation, aber dadurch, dass es jetzt echt schon seit ein paar Wochen und Monaten so ist, denke ich, kann man sich da auf jeden Fall anpassen und man muss sich auch in gewissen Dingen zurückschrauben einfach, weil es ist halt einfach eine schwierige Lage aktuell und von daher, ja, Abstriche muss man dann halt machen und halt auf ein paar Sachen verzichten.
Definitiv. Kommen wir mal zum Sportlichen. Du hast in der ersten Runde gegen Marc-Andrea Wissler in Hamburg gewonnen, der ja, wenn ich richtig informiert bin, davor in Ismaning das Challenger gewonnen hatte und dann verloren gegen Cedric Marcel Stäbe. Ist das so ein typisches Beispiel für Challenger-Niveau, wo eigentlich das Niveau so eng beieinander ist, dass jemand, der gerade mit Selbstvertrauen von einem Turnier ankommt, dann gegen dich direkt wieder verliert? Oder hatte das auch was mit den unterschiedlichen Untergründen zu tun? Erzähl mal ein bisschen, wie du das betrachtest.
Ja, es gibt natürlich immer verschiedene Punkte. Die Matches auf dem Level, finde ich auch, sind echt sehr hohe Prozentzahl Tagesform. Ich glaube, an dem Tag hatte ich echt ein gutes Level erwischt. War natürlich auch ein paar Tage schon früher da, um in Hamburg zu trainieren bei den langsamen Bedingungen. Ich habe da vor die Wochen in Köln gespielt, da war es auch schon relativ langsam. Von daher hatte ich da schon, würde ich sagen, einen kleinen Vorteil gegenüber dem Hüßler, der aufs Ismaning kam, wo ein bisschen höher ist und schneller Teppich. Ich habe einfach an dem Tag, fand ich, echt bocksolide gespielt. Er hat nichtsdestotrotz auch sehr gut gespielt, fand ich. Der hat ein mega gefährliches Game auf jedem Belag. Ich habe es einfach an dem Tag besser umgesetzt bekommen. Und ich würde auch sagen, dass es so von der Leistung her auf jeden Fall weit vorne war, eins von den Matches, von den besten Matches dieses Jahr.
Mhm. Du hast Köln eben schon angesprochen, vor deiner Haustür. Das müssen zwei sehr intensive Wochen gewesen sein, die auch unverhofft kamen, weil ja erst seit kurzem feststand, dass da überhaupt ein ATP-Turnier stattfinden wird. Du hast eine super Leistung gezeigt, beim ersten Turnier unter anderem Jan-Lennard Struff geschlagen. Wir konzentrieren uns aber kurz mal auf das zweite Turnier. Da war es nämlich so, für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht komplett verfolgt haben, ich hatte aus Köln auch darüber berichtet, du hast gegen Damir Zumhur im Qualifikationsfinale beim zweiten Turnier beim Stand von 3-4 bist du umgeknickt und musstest aufgeben. Und dann plötzlich bist du doch noch nachgerutscht und durftest gegen Denis Novak spielen. Das waren, glaube ich, 2 Tage, genau, von Sonntag auf Dienstag. Ja. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie dieser Tag abgelaufen ist? Weil es hatten ja auch schon sehr viele gesetzte Spieler, beziehungsweise fürs Hauptfeld gesetzte Spieler, abgesagt. Warst du der einzige noch verfügbare Spieler, weil du in der Nähe wohnst? Oder wie ist das abgelaufen an dem Tag?
Das war mehr oder weniger so. Also am Sonntag nach dem Quali-Final stand ja schon fest, dass es 2 Lucky Loser gab, weil 2 vorher abgesagt haben, bevor das erste Hauptfeldmatch dann gespielt wird. Dann werden die ersten 3 nach Ranking werden gelost. Ich war natürlich leider 4. Von daher war ich da erstmal raus. Und dann, genau, waren die ersten beiden drin und am Montagnachmittag ist dann, glaube ich, der dritte reingerutscht, weil noch einer abgesagt hat. Und,
also unter anderem Andy Murray und Bautista Agut hatten unter anderem verletzungsbedingt abgesagt, ja.
Genau, dann hatte, wie gesagt, noch irgendwer abgesagt, weiß jetzt gerade gar nicht wer, und dann meinten die Supervisor und die Tourmanager am Montagabend schon zu mir, dass ich kommen soll. Kurz auf die Anlage, weil ich dann im Endeffekt erster Lucky Loser war und da haben die gesagt, ich muss ein Formular unterschreiben, das heißt Return to Competition, also dadurch, dass ich ja verletzt aufgegeben habe, musste der Arzt mich wieder ins Turnier reinschreiben. Mhm. Dann wurden ein paar Tests gemacht mit dem Fuß, ich war auch am Sonntag noch im MRT, es war eigentlich alles halb so wild, aber es ging im Match gegen Juma halt echt gar nicht mehr. Und der Doc und der Physio haben mich echt ganz gut hinbekommen. Und dann Dienstag vor Match, ich glaube, es waren 3-4 Stunden vorher, ruft der Supervisor mich an. Der eine hat abgesagt, der Petrovic, du würdest heute Abend spielen, 18 Uhr, mach dich bereit. Und ja, da wusste ich, okay, auf die Zähne beißen. Physio hat dann noch meinen Fuß komplett zugetaped und die ein oder andere Schmerztablette wurde auch noch genommen, um ehrlich zu sein. Und dann bin ich einfach mega locker, ohne Erwartungen, ins Match gegangen. Und Dennis kenne ich jetzt auch schon so lange. Wir sind selber Jahrgang, auch von Juniors-Zeiten. Wir sind echt ganz relativ dicke. Und ja, dass das Match dann im Endeffekt so glatt in meine Richtung gelaufen ist, war ich selber ein bisschen verwundert. Aber das ist dann halt manchmal, wenn du keine Erwartung hast und dich ein bisschen schlechter bewegen kannst, dann kommen die Schläge besser. Dann ist der Fokus auf ein paar anderen Sachen viel höher, als wenn du normal dich voll bewegen kannst. Aber dass es dann so im Endeffekt gelaufen ist, habe ich eigentlich überhaupt nicht mitgerechnet.
Sportpsychologie ist manchmal was Besonderes, was du da ansprichst. Genau. Ja, ist oft auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Je weniger Erwartung man hat, oftmals, desto mehr flutscht es. Weil du es gerade angesprochen hast, dass du auch ehrlicherweise eine Schmerztablette genommen hast. Das ist ja etwas, was im Leistungssport dazugehört. Im Fußball wurde es jetzt auch mal kritisiert, wenn es zu viel gemacht wird. Wie gehst du damit um als Tennisspieler? Ich meine, viele erzählen immer, wie viel Wehwehchen sie haben. Eigentlich hast du ja dauernd immer irgendwas, eine Kleinigkeit, so als Tennisprofi. Wie gehst du mit dem Thema Schmerztabletten um? Ist das etwas, was dazugehört oder wirklich nur eine Ausnahme ist?
Also wie du gerade schon angesprochen hast, also wenn du als Leistungssportler morgens aufwachst und dir tut nicht irgendwas weh, dann hast du, glaube ich, irgendwie was falsch gemacht, weil die Körper, egal jetzt in welcher Sportart, die werden einfach so hoch beansprucht und auch nach deiner Karriere sieht man ja auch bei vielen, dass der Körper echt kaputt ist. Von daher, ich sage immer, wenn es natürlich ohne geht, ohne Schmerztablette, ist natürlich deutlich besser. In dem Fall war es jetzt für mich so, dass es echt nötig war, auch zumindest für den Kopf, dass ich da schmerzfrei auf den Platz gegangen bin. Aber wenn das häufiger zur Regel wird, dass man zu jeder Mahlzeit irgendwie ein Ibuprofen oder eine Voltaren einschmeißt, dann sollte man doch mal gucken, ob man irgendwie was ändern kann, weil ich glaube, auf Dauer diese ganzen Medikamente oder auch, was weiß ich, Nahrungsergänzungsmittel, die sind natürlich nicht für den Körper irgendwie geschaffen. Also es sollte, finde ich persönlich, die Ausnahme bleiben.
Klar, ist ein schmaler Grat, da könnten genau. Wir einen eigenen Podcast zu machen.
Finde ich auch, ja.
Ich ziehe mal eine Frage vor, weil es gerade thematisch passt, eigentlich aus dem nächsten Thema, aber ich hatte gelesen in einem Porträt über dich, dass du, korrigier mich, wenn es zeitlich nicht stimmt, aber im Laufe des Jahres 2019 in Anführungszeichen erst angefangen hast, auch einen Fitnesstrainer oder einen eigenen Physio oder eine Kombi aus beiden auf die Reisen mitzunehmen. Ist ja wahrscheinlich auch eine finanzielle Frage, wenn man in gewisse Sphären kommt und dass danach auch deine Rückenprobleme besser geworden sind. Kannst du da mal ein bisschen eintauchen, wann du entschieden hast, das zu machen und warum? Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob du die Nummer 10 der Welt bist und sowas mit einem Handschnipsen bezahlen kannst oder wie du nach oben kommst, um das finanziell zu gewährleisten, damit sich das auch rentiert.
Ja, also um ehrlich zu sein, das stimmt. Die Aussage stimmt nur so halb, weil ich hatte eigentlich immer einen Fitnesstrainer. Also ich bin ja seit Anfang 2018 beim Peter Moraing in der Tennisbase in Mülheim.
Genau, das weiß ich.
Davor habe ich jahrelang beim Alex Flock in Köln trainiert. Da hatten wir den Mike Deal als Fitnesstrainer regelmäßig, der auch das Fettgap-Team betreut hat oder betreut, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Das Klassiker. Der ist genau. Bei beiden, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, ja. Der war ein Top-Mann und ja, seitdem ich beim Peter bin, das soll jetzt nicht irgendwie falsch klingen, aber wir, da war so die Sache, wir haben immer ein bisschen mehr Tennis gespielt als Fitness gemacht und das kam mir dann irgendwie nicht so zugunsten, weil ich einfach gemerkt habe, beziehungsweise wir gemerkt haben, okay, zu häufig verletzt, also der Rücken war immer eine Riesenbaustelle, schon seit Jahren, auch schon bevor ich zu Peter gegangen bin. Haben wir einfach jetzt entschieden, dass, genau, wo Corona angefangen hat, dass wir erstmal auf jeden Fall echt extrem viel Fitness machen in dem Bereich für meine Rücken- und Korsettmuskulatur. Da haben wir wirklich in verschiedenen Bereichen gearbeitet, also nicht nur Stabilisierung, sondern auch Flexibilität, ein bisschen Yoga und sowas auch gemacht.
Okay.
Und da hat man dann einfach gemerkt, beziehungsweise Peter hat auch gemerkt, okay, das schlägt mega gut bei dir an. Ich habe wirklich im Training und im Alltag und auch als dann die Turniere losgingen, diese German DTB Pro Series oder die IPL vom Julian Lenz und vom André Begemann, ich habe meinen Rücken gar nicht mehr gemerkt und haben wir entschieden, okay, da müssen wir einfach mega am Ball bleiben. Dann haben wir nochmal einen Konditrainer wochenweise nochmal auch extra einberufen lassen, wo wir da auch nochmal mega viele Schwerpunkte gesetzt haben. Und ja, seitdem dieses positive Feedback von meinem Körper auch kommt, ist mein Peter, mein Trainer, der Peter, einfach bei mir noch mehr darauf fokussiert, dass ich täglich meine ganzen Gymnastik- und Stabilitätssachen mache. Und ja, da haben wir einfach so einen kleinen Umschwung mehr oder weniger ins Training gebracht, würde ich sagen, dass mehr der Fokus bei mir zumindest auf dem Körperlichen liegt als auf dem Tennisspielerischen. Und das hat einfach mega gut angeschlagen. Also ich habe wirklich gar keine Probleme mehr. Klar kommen dann so blöde Sachen dazu, dass ich mir im Match mal den Fuß vertrete oder ähnliches, aber das kann man ja schwer beeinflussen. Aber ja, da haben wir auf jeden Fall intensiv und echt sehr gezielt dran gearbeitet. Und ja, ich meine, die letzten Wochen und Monate waren echt, würde ich jetzt für mich persönlich sagen, echt mega erfolgreich. Bin wieder um 100 Plätze gestiegen und so kann es auf jeden Fall weitergehen. Ne?
Definitiv, der Aufstieg ist nicht im Verborgenen geblieben und das hat ja auch immer Gründe, deswegen cool, dass du es gerade nochmal so ein bisschen entschlüsselt hast. Da fallen mir direkt zwei Nachfragen ein. Einmal, wenn du auch ansprichst, Yoga etc., bist du jemand, der tendenziell offen ist für solche Sachen, die vielleicht auch mal ein bisschen, oh, Yoga, und du probierst alles aus, was hilft, oder bist du da eher so ein bisschen konservativ und vorsichtig am Anfang?
Nee, also ich bin eigentlich bei solchen Sachen, zumindest wenn es um meinen Sport und meinen Beruf geht, bin ich für alle neuen Sachen offen. Von daher, das Yoga, ich hatte es auch schon ein paar Mal vorher gemacht. Ich meine, als Tennisspieler dehnt man sich eh regelmäßig, aber das ist nochmal was anderes, wenn du so in so einen Yoga-Flow kommst und da sind nochmal andere Sachen dabei. Ich meine, im Endeffekt ist Yoga auch nicht nur, wie man im Fernsehen sieht, irgendwelche Frauen, die dann Spagat machen. Da sind auch mehrere andere Komponenten dabei, was echt sehr anstrengend sein kann.
Voll.
Und ja, da bin ich mega offen für. Also es macht natürlich auch immer Spaß, wenn man was Neues macht, auch wenn es anstrengend ist. Wenn du echt jeden Tag das Gleiche machst, sagen wir jetzt mal blöd gesagt, wie in der Leichtathletik als Sprinter, wo du echt everyday die gleichen Sachen machst. Das soll, ich will das jetzt nicht irgendwie schlechter reden, das ist auch mega tough mental und körperlich, aber als Tennisspieler sind einfach so viele andere Sachen, die du noch machen musst im körperlichen Bereich, und wenn du da ein bisschen Abwechslung reinbekommst, finde ich, ist das natürlich super.
Und die zweite Nachfrage, nochmal finanzieller Natur, musst du als Spieler in deiner Ranking-Position dann auch, wenn dir etwas so gut tut, in finanzielle Vorleistung gehen, was sich vielleicht mit den Preisgeldern noch nicht rentiert, aber du weißt, wenn ich das weitermache, komme ich in Sphären, wo es sich dann auszahlt? Oder ist das finanzielle Investment da nicht so hoch, wie ich es vielleicht jetzt einschätze? Für einen Fitnesstrainer, Physio, Mitreisen, Hotelkosten etc.?
Klar, also jetzt auf Dauer, jede Woche wird sich das wahrscheinlich nicht aufgehen bei den aktuellen Preisgeldern, aber wenn man das wochenweise macht, geht das schon auf jeden Fall. Ich sehe das, für mich ist das so im Endeffekt, als wenn ich mir jetzt eine Wohnung kaufe und dann die in 20 Jahren ein Haus abzahle. Das ist für mich dieselbe Investition, wenn ich in meinen Körper, in meine Leistung investiere. Dadurch persönlich für mich denke ich, dass meine Chancen höher gehen, dass ich höher stehe, höher komme. Ob man es dann im Endeffekt schafft, ist natürlich immer noch die andere Sache. Aber das ist auf jeden Fall für mich eine mega sinnvolle Investition. Ich habe das auch eigentlich immer gesagt, wenn ich da in diese Bereiche komme, also jetzt, wie ich jetzt stehe und ja, ein paar tausend Euro übrig sind oder so, dann würde ich das gerne auf jeden Fall in mein Tennis stecken, als irgendwie in ein cooles Auto oder was weiß ich.
Und um das mal thematisch abzuschließen, ziehe ich auch die erste von drei Fragen von meinem Patreon Malte, einer von 27 Unterstützern, auf www.patreon.com/advantagepodcast. Da könnt ihr den Podcast für 5 Euro im Monat unterstützen und bekommt alle 4 Folgen jeden Mittwoch zuerst und in voller Länge. Malte hatte unter anderem gefragt nach einer Ernährungsumstellung, bei der er von dir gehört hat. Ich habe dazu jetzt nichts gelesen, aber vielleicht kannst du was dazu sagen, weil das gehört ja auch dazu. Es gibt ja ganz viele Tennisspieler, die auf unterschiedlichste Sachen verzichten und sich da mehr Energie holen. Hast du irgendwas in der Vergangenheit geändert, was dir gut tut als Sportler bei der Ernährung? Das war seine erste Frage.
Ja, auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall richtig gelesen. Ich bin seit klein auf, habe ich leider extrem viele Allergien. Ich hatte das ja schon mit dem Hund angesprochen. Das ist leider auch bei Nahrungsmitteln und anderen Sachen sehr viele Kreuzallergien über die ganzen Pollen und Gräser. Das kreuzt sich alles mit Nahrungsmitteln auch.
Ah, okay.
Von daher bin ich da seit klein auf ein bisschen limitiert, würde ich sagen. Und vor ein paar Jahren, ich glaube, das war Ende 2016, das habe ich sogar damals mit Andreas Mies zusammen gemacht, weil wir da zu der Zeit echt viele Turniere gespielt haben und wir haben eigentlich immer das gegessen, worauf wir Bock hatten, so mehr oder weniger. Und beide waren echt immer so müde und träge tagsüber, wollten immer mittags einen Nap machen und da haben wir gesagt, okay, lass das mal abchecken. vielleicht steckt da ja mehr dahinter. Und dann sind wir beide zum Doc in Köln gegangen, in der Mediapark-Klinik, und haben da so einen relativ großen Bluttest machen lassen auf Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und da ist bei mir rausgekommen, dass ich halt keine Getreidesorten und Milchprodukte vertrage. Und seitdem, am Anfang habe ich es echt radikal gemacht. Da habe ich leider auch ein paar Kilos dann verloren, weil du kannst halt echt deutlich weniger Sachen essen, auch wo viele Kalorien drin sind etc. Und ich habe aber mittlerweile echt ein gutes, gesundes Mittelmaß gefunden. Und ernähre mich mittlerweile, also tagsüber, wenn ich Training habe oder vor dem Match, echt fast ausschließlich glutenfrei und ohne Milchprodukte. Und abends, wenn ich dann mal Bock habe, dann versuche ich schon mal ab und zu cheaten, weil, ja klar, eine Pizza oder ein Burger mit dem Brötchen oder was auch immer, das schmeckt
Skandal.
Natürlich
einfach.
Skandal. Ja, schmeckt natürlich einfach geiler.
Moskau war zu unprofessionell. Nein, Spaß.
Schmeckt natürlich geiler, als wenn du dann abends dann nochmal die Hähnchen-Reis-Gemüsepfanne isst zum 10. Mal. Aber ja, ich denke, wie bei allen Sachen, die extremen Sachen sind immer schwierig. Also finde ich, sind sehr kritische Punkte. Und ich denke, da, also ich persönlich habe dann sehr gutes Mittelmaß gefunden. Und das ist ja für mich einfach auch dementsprechend zugunsten gekommen.
Ja. Ja, cool, dass du das alles mal ein bisschen aufdröselst, weil ich habe immer das Gefühl, dass, wenn ich mich mit Tennisfans unterhalte, die denken immer so, ja, in den Top 100 oder im absoluten Weltklassebereich, die sind dann so krass professionell in allen Belangen, aber mittlerweile ist egal, ob du wie du jetzt um die 130 stehst und die Nummer 240, da sind auch ganz viele, die wirklich alles danach ausrichten. Deswegen finde ich es immer gut, wenn da Einblicke von den verschiedenen Punkten kommen, deswegen auch super Frage von Malte, wir hören später nochmal von ihm. Aber weil du Andreas Mies von dir aus erwähnt hast, das läuft, das flutscht hier, ziehe ich auch mal was vor, was ich eigentlich später machen wollte. Weil was viele Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, heute ist Andreas Mies ja als erfolgreicher Doppelspezialist an der Seite von Kevin Kravitz bekannt. Kevin Kravitz auch unter anderem in Folge 7 oder 8, glaube ich, von Advantage Podcast zu Gast gewesen. Er hat früher auch wahnsinnig viel mit dir gespielt. Ihr habt auch sehr viele, vor allem auf der Future Tour, erfolgreich zusammengespielt. Und ich habe Andreas gefragt, ob er nicht auch eine Frage an dich hat. Und er hat mit einer ganzen Reihe von Erinnerungen und Anekdoten erzählt. Und das möchte ich jetzt einfach mal hier vorspielen für dich und für alle Hörerinnen und Hörer.
Gerne.
Hey Brudi, ich bin's. Wenn ich an unsere gemeinsame Zeit damals zurückdenke, wie wir zusammen auf der Tour gestartet sind, dann muss ich echt lachen, weil wir so viele Sachen erlebt haben und ich habe so viele Anekdoten, das würde den Rahmen sprengen, wenn ich die alle erzählen würde. Aber ich meine, wir haben unsere ersten 5 Futures, die wir zusammengespielt haben, haben wir allesamt gewonnen auf verschiedenen Belägen und wir haben immer geil doppelt zusammengespielt, schon früher bei den Junioren in Köln. Und ich meine, eine Situation, wo ich dich nochmal fragen wollte, wie wir eigentlich die erste Runde in Mohamedia gewonnen haben. Da wollte ich dich nochmal fragen, wie das eigentlich möglich war gegen Margaroli, Napolitano. Und natürlich auch eine geile Story, wo wir in Barkau das 15er plus H gewonnen haben und eine Woche in dieser Privathalle gespielt haben, weil es geregnet hat. Und was war denn da los, als wir dann aus dem Hinterausgang raus sind und dann noch eine Runde gedreht sind? Da sind wir ja ein paar Runden begegnet. Die Situation kannst du vielleicht auch nochmal erzählen. Ja. Viel Spaß! Bis bald!
Ja, das war Andreas Mies per Sprachnachricht. Vielen Dank, Andreas, an dieser Stelle, dass du mitgemacht hast. Wir gehen mal der Reihe nach. Ich ordne das mal journalistisch und investigativ, was da los war. Also von dieser Hundegeschichte bei diesem ganz komischen Future- oder Challenger-Turnier, ich weiß gar nicht, was es war, in dieser Ersatzhalle, da habe ich mal von Kevin Kravitz und Andreas Mies bei einem Doppelinterview was gehört. Aber wir gehen jetzt mal der Reihe nach und ordnen mal diesen Erstrundensieg. Er will wissen, wieso ihr das gewonnen habt. Was war da los? Um was geht's da?
Ja, ich glaube, das war so das erste, mit so das erste Challenger, was wir damals zusammen Doppel gespielt haben und auch, wir haben beide auch Quali gespielt. Ja, das war echt Wahnsinn. Ich musste mir auch wirklich das Lachen verkneifen, weil da reden wir echt oft drüber, über die Geschichte, weil es einfach nur krank war. Wir haben dann gespielt, weiß nicht mehr, Dienstag oder Mittwoch, und am Abend vorher habe ich mir eine Lebensmittelvergiftung zugezogen in Marokko.
Oh, ja.
Also wir hatten da schon echt mega aufgepasst. Wir haben keine rohen Sachen gegessen, keinen Salat, keine Eiswürfel im Getränk und immer mit zu und Flaschen uns auch die Zähne geputzt beziehungsweise dann ausgespült. Ja, und mich hat es dann leider als Ersten erwischt. Also ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich war nur auf der Toilette.
Darf ich ganz kurz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ganz kurz nachfragen, weil ihr sagt, ihr wart schon so extrem vorsichtig. Ist sowas in diesen Ländern öfter vorgekommen im Profi-Tennis oder war es einfach generelle Vorsichtigkeit?
Wir haben uns da vorher auch ein paar Meinungen reingeholt von anderen Spielern, die da schon mal waren. Da kamen auch so Kommentare, also der das Turnier da gewonnen hat, der hat dann am besten aufgepasst, weil da gab es immer etliche Walkovers oder Retired. Also da haben sich echt etliche immer den Magen verdorben, weil da musst du wirklich so aufpassen. Und also wir sind da echt mit Vorsicht hingegangen, aber...
Okay, zurück zur Story, sorry, das wollte ich nur wissen.
Genau, zurück zur Story. Also wie gesagt, mich hat es dann trotzdem erwischt. Die ganze Nacht nicht geschlafen, war nur auf der Toilette, bin auf dem Klo auch eingeschlafen. Also es kam aus beiden Löchern kam es im 10-Minuten-Takt raus. Das war echt übel und wir sind am nächsten Tag dann zur Anlage gefahren. Ich hab's kaum zur Anlage geschafft. Also so schlecht ging es mir wirklich noch nie. War dann beim Arzt, habe eine Stunde vorher Medikamente bekommen. Der hat mich dann auch gefragt, so ja, ist es zum ersten Mal in Marokko? Und ich meinte nur, ja, das erste Mal. Hat er sich nur schlapp gelacht und meinte, ja, jetzt nimm hier die Medikamente, dann kannst du gleich spielen. Und ich meine zum Andi, du hör mal, ich glaube, ich kann wirklich nicht spielen, weil es tut mir einfach leid, ne? Und dann
ging es mir so... Ihr habt auch nur Doppel da gespielt, ne?
Ich habe auch Einzel gespielt. Ich habe auch Einzel gespielt und ich habe mich so qualifiziert.
Und Andi war nur fest Doppel da?
Andi hat erste oder zweite Runde Quali verloren, der hatte auch noch ein bisschen Einzel gespielt zu der Zeit.
Okay.
Und etliche Medikamente bekommen und wirklich... waren wir in der Umkleide, haben uns ein bisschen warm gemacht. Ich habe einfach nur versucht zu stehen, weil die Sache war die, wir hatten mitbekommen, dass der Napolitano, einer von unseren Gegnern, sich am Tag vorher wohl mega verletzt hat und sich nur reinstellt ins Doppel und gar nicht spielen kann. Mhm. Und dann meinte ich zum Andi, okay, dann lass uns probieren. Und wirklich eine Minute oder zwei vorher, bevor es losging, habe ich nochmal mich komplett übergeben, die ganzen Medikamente raus, also war alles für die Katz.
Oh Gott.
Und dann bin ich auf den Platz geschlichen und im Endeffekt, wir wissen beide immer noch nicht, wie wir das gewinnen konnten. Der Andi hat an dem Tag alleine gespielt. Ich habe nur irgendwie einen Aufschlag und Return reingespielt. Kreidebleich und dann haben wir es echt glatt gewonnen, weil der Gegner wirklich sich gar nicht bewegen konnte und vom Platz gegangen und auf dem Platz echt, das klingt jetzt ekelhaft, aber mir war die Kotze im Mund. Also ich musste mich mega zusammenreißen. Und als wir fertig waren, dann runter vom Platz gegangen und direkt neben Platz gekotzt. Und das ist so eine witzige Geschichte, die wir immer mal wieder sagen. Und das eigentlich Witzige, das noch Witzigere kommt jetzt noch dazu, dass am nächsten Tag dem Andi genau dasselbe passiert ist. Also wir haben dann am nächsten Tag Viertelfinale doppelt verloren und wollten eigentlich noch eine Woche bleiben und wirklich genau dasselbe 1:1 dem Andi passiert und auch wieder ganze Nacht durchgereiert und am nächsten Tag zum Doc und dann haben wir gesagt, nee, ziehen nächste Woche raus und sind nach Hause geflogen und waren dann beide noch 2-3 Wochen zu Hause krank. Ich hatte einen Virusinfekt, Andi hatte auch, glaube ich, irgendwie sowas ähnliches. Also da haben wir gesagt, okay, das können wir uns demnächst mal sparen, in solche Länder zu fahren und Turniere zu spielen.
Profi-Tennis auf niedrigem Niveau ist echt eine Ochsentour manchmal. Ich werde nie müde, solche Geschichten zu hören und bin dann trotzdem immer wieder ein bisschen geschockt. Das ist schon krass. Und Entschuldigung an alle Advantage-Hörerinnen und Hörer, die gerade die Folge beim Essen hören. Es ist die Schuld von Andreas Mies. Es ist nicht deine Schuld, es ist die Schuld von Andreas Mies, der diese Frage gestellt hat. Meine Verantwortung. Genau, danke, Andi, wie immer. Ja. Okay, dann haben wir das mal geklärt. Und an den zweiten Teil der Sprachnachricht, da geht es um dieses berüchtigte Turnier, was in einer Ersatzhalle von so einem Privatmann gespielt worden ist. Da habe ich auch schon mal Teile der Story gehört. Was war da genau los? Und am Ende vor Hunden geflüchtet.
Genau, also da hat es wirklich die ganze Woche durchgeschüttet. In Bakau in Rumänien war das damals, auch schon ein paar Jahre her. Und die hatten irgendwie keine Tennishalle. Also da gab es, keine Ahnung, gab es einfach irgendwie nicht. Und dann war da irgendwie so ein Millionär dann unter denen, der hatte so ein fettes Anwesen und halt einen Hallen-Indoor-Clay-Platz, weil das Turnier wurde ja auf Clay gespielt. Und Ja, und dann haben wir da ein paar Matches gespielt und dann weiß ich gar nicht mehr, nach welcher Runde es war. Sind wir dann irgendwie da von da aus zu Fuß zum Hotel gegangen, weil es war nicht so weit oder ich weiß gar nicht mehr genau. Wir sind auf jeden Fall rausgegangen da bei der Halle und dann war da so ein Riesenpark, so eine Riesenwiese und da lagen einfach etliche Hunde. Also, und ich, Hundeverrückter, natürlich wollte direkt hingehen und Andi meinte so, nee, pass auf, das sind hier wilde Hunde, die beißen und alles. Und dann waren auch sogar noch ein paar Welpen dabei und ich wollte unbedingt hin und sind wir leider ein bisschen zu nah rangegangen und auf einmal sind ein paar Hunde hochgesprungen und uns echt hinterhergerannt und ich weiß auch nicht mehr genau, wie es dann wirklich war. Wir sind einfach nur gerannt, weil die waren mega aggressiv und Andi ist dann, glaube ich, irgendwie über einen Zaun gesprungen und ich bin über so ein Gebüsch gesprungen, in eine Pfütze rein und das war einfach, ja, da lachen wir jetzt auch Jahre später immer noch drüber und das sind einfach so Geschichten, die wir echt, wenn wir uns mal sehen, wir gucken uns an und müssen einfach nur lachen, auch wenn es schon Jahre her ist und ja, es eigentlich mehr oder weniger auch echt gefährlich war, weil wenn du da in Rumänien vom Hund gebissen wirst, kannst du erstmal, glaube ich, direkt ins Krankenhaus und gucken, dass du nicht irgendwie Tollwut hast oder irgendeine andere Krankheit, ne?
Wer die Fassung von Andreas Mies möchte zu dieser Geschichte, googelt mal Andreas Mies, Kevin Krawitz, Sportschau-Interview, ATP Finals 2019. Da kommt ein langes Interview damals zu ihrer ersten Premierenteilnahme bei den ATP Finals, jetzt genau vor einem Jahr. Und ein Teil des schriftlichen Interviews, müsst ihr mal ein bisschen rumscrollen, da ging es auch um Anekdoten von früher. Da hatte er das schon mal erzählt, deswegen kam mir das in der Sprachnachricht bekannt vor. Andreas, falls du reinschaltest, nochmal danke, die habe ich schon vorhin am Handy danke gesagt, dass du den Spaß mitgemacht hast, weil ich habe ja eingangs erwähnt, als ich die Folge recherchiert habe, ist mir das nochmal bewusster geworden, wie viel ihr eigentlich gespielt habt und heute ist Andreas Mies ja als Doppelpartner von Kevin Krawitz bekannt. Wie war das damals, daran anschließend vielleicht auch von Malte, seine zweite Frage, der hatte nämlich dasselbe erkannt, dass du früher mit ihm viel gespielt hast und er fragt, stand es für dich auch mal zur Debatte, dich ausschließlich aufs Doppel zu spezialisieren als Spezialist?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.